Wolf Podcasts.
Studenten und Politik an Österreichs Universitäten, Dietrich Heiter über rechtsextreme Vernetzungen an den Universitäten in Deutschland und Heribert Schiedl über die neue Rechte in Österreich, akademisches Personal als Stellungskrieger im Kampf um kulturelle Hegemonie. Und heute in der Podiumsdiskussion befassen wir uns wieder mit diesem Thema, nämlich Schwerpunktthema Rechtsextremismus an den Universitäten. Und dazu kann ich noch einmal begrüßen die drei von mir schon erwähnten Referenten, nämlich Herrn Michael Gehler, er ist Assistent am Institut für Zeitgeschichte, dann Herr Dietrich Heiter ist Lehrer und Sozialwissenschaftler in Wiesbaden und Mitarbeiter der Marburger Geschichtswerkstatt und des Projekts Konservativismus und Wissenschaft und der Heribert Schiedl ist Politikwissenschaftler und Mitarbeiter am Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes in Wien. Wir gehen so vor, dass die drei Diskutanten zunächst einmal kurze Statements in 15 Minuten, jeder 15 Minuten maximal abgeben und dass wir dann die Referate hier gemeinsam diskutieren. Zunächst aber noch, bevor ich Herrn Gehler das Wort erteile, darf ich noch einige Informationen geben. Zunächst möchte ich hinweisen auf das Buch von Heiter, Gehler, Kurt und Schäfer, das sind die Bearbeiter, Blut und Baugboden, eine Geschichte der Burschenschaften, erschienen im Fischer Taschenbuch Verlag in der Reihe Geschichte als Band 13378. Blut und Baugboden, eine Neuerscheinung. Dann zweitens darf ich darauf hinweisen, dass dieses Schwerpunktthema rechtsextremes Denken auch in Zusammenarbeit eigentlich als Projekt des Schwerpunktes Europäisches Jahr gegen Rassismus, eine EU-Kampagne, durchgeführt wird. Wir arbeiten also hier mit der EU eng zusammen. Dann darf ich Ihnen sagen, dass diese Materialien hier vorne frei zugänglich sind für Sie. Sie können sich bedienen. Das ist Informationsmaterial über Programm, Tätigkeit des Senatsarbeitskreises Wissenschaft und Verantwortlichkeit. Es liegt hier auch ein Evaluationsbogen, den wir auswerten möchten. Ich bitte Sie, dass Sie den Fragebogen zu den Veranstaltungen ausfüllen und hier vorne wieder deponieren. Ja, und dann vielleicht noch ganz kurz ein Ausblick auf das nächste Schwerpunktthema. Ich sagte schon einleitend, dass der Schwerpunkt Entsolidarisierung und Bedrohung der Demokratie, gesellschaftliche Bedingungen, Strukturen und Wirkungen rechtsextremen Denkens mit dieser Abendveranstaltung zu Ende ist. Im nächsten Semester werden wir mit einem neuen Schwerpunktthema beginnen, und zwar die Zukunft der Arbeitsgesellschaft, wirtschaftliche, politische und kulturelle Herausforderungen für das 21. Jahrhundert. Dieses Thema ist eigentlich im Zusammenhang mit den Diskussionen über das Schwerpunktthema rechtsextremes Denken entstanden, und zwar vor allem im Zusammenhang mit der Debatte über die gesellschaftlichen Bedingungen oder Voraussetzungen der Entstehung rechtsextremen Denkens heute. Im Vortrag von Klaus Leckewi, auch hier in diesem Hörsaal, der zurzeit Gastprofessor in New York ist, ist die Auflösung der traditionellen Strukturen der Arbeitsgesellschaft besonders deutlich akzentuiert worden als eine wesentliche Voraussetzung auch der Entstehung rechtsextremen Denkens und auch der Entsolidarisierung. Und deswegen waren wir der Meinung, in unserer Gruppe, wir sollten als nächstes Schwerpunktthema eben über die Zukunft der Arbeitsgesellschaft diskutieren. Wir haben auch schon ein ungefähres Programm, eine Programmstruktur entwickelt, und ich darf hier, obwohl sich noch im Detail vielleicht das eine oder andere ändern könnte, ich darf im Detail wieder auf vier Schwerpunkte hinweisen. Wir beginnen mit einem Block, Seminarblock, die Folgen der Globalisierung für die Arbeitswelt, Herausforderungen für die Arbeitsgesellschaft mit Hans-Peter Martin, der das Buch über die Globalisierungsfalle geschrieben hat, und auch mit Anton Wellinger. Dann ein zweiter Seminarblock, neue Visionen und Neuerfindung der Arbeit. Wir versuchen hier den Jeremy Rifkin zu bekommen, da gilt er als einer der führenden Theoretiker zu diesem Thema. Dann ein dritter Seminarblock, politische und kulturelle Dimensionen des Kampfes um die Arbeitszeit mit dem deutschen Politologen Oskar Negt, der im Campus Verlag gerade vor wenigen Wochen, ich glaube vor zwei Monaten, zu diesem Thema ein neues Buch publiziert hat. Und ein vierter Schwerpunkt, wieder ein Seminar, diesmal in Form eines Workshops, ganztägig, also etwas abweichend von der bisherigen geübten Form. Ein gemeinsamer Workshop mit dem Club of Rome. Es ist uns gelungen, mit dem Club of Rome zu kooperieren. Wirtschaft und Arbeit wird das Schwerpunktthema sein, auf der Basis von Kostenteilung im Übrigen, weil wir uns sonst die Referenten des Club of Rome nicht leisten könnten. Und wir glauben, damit schon einen wichtigen Beitrag leisten zu können zum Thema die Zukunft der Arbeitsgesellschaft. Soweit eine kurze Vorausschau. Und ich darf nun, sind wir ein bisschen weg vom Thema, darf also wieder in Erinnerung rufen, drei kurze Referate, Statements von den drei Referenten des Nachmittags, und es beginnt Kollege Geller. Bitte. Achso, ja. So wie heute am Nachmittag schon angekündigt wurde, Fotografierverbot, das gilt auch für heute am Abend. Ersparen Sie mir bitte die nähere Begründung, aber es ist eben so, ich bitte Sie, darauf Rücksicht zu nehmen. Dankeschön.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, trotz Fotografierverbot und fünfstündiger nachmittäglicher Beschäftigung mit diesem Thema, das auch einigermaßen geschlaucht hat, ein neuer Schub, ein neuer Ansatz hier heute Abend. Vor 480 Jahren, 1517, hat Martin Luther 95 Thesen unters Volk gebracht. So viel will ich Ihnen nicht zumuten, aber immerhin 18 Thesen habe ich hier. 18 Thesen, die Ihnen so ungefähr den historischen Überblick von 1815 bis 1995, 96 präsentieren sollen und natürlich aufgrund der Zeitknappheit auch Verknappungen darstellen und zur Diskussion anregen sollen. Ein erster wichtiger Punkt ist der folgende. Es geht ja um Studenten und Politik in einem historischen Überblick, eben bezogen auf die österreichischen Universitäten, dass es so aus meiner Sicht sich darstellt, dass die Politisierung der Studenten an Österreichs Universitäten über Mitgliedschaften erfolgt, über Mitgliedschaften in geselligen Vereinen, wie sie sich so nannten, in Gesellschaften, in Verbindungen, in Kooperationen, die sich, und das ist entscheidend, ab Mitte des 19. Jahrhunderts als akademische Männerbünde, als Lebensbünde konstituiert haben. Und das ist insofern wichtig, weil das für Konstanz von Wertvorstellungen, für Konstanz von Haltungen spricht. Diese Kooperationen, diese Studentenverbindungen, die für einen Außenstehenden als folkloristische Karnevalsvereinigung erscheinen, haben sehr wohl einen politischen, gesellschaftspolitischen Einfluss auf die Hochschulpolitik und auch auf die allgemeine Politik, wie dann in dieser Übersicht hier zu zeigen sein wird. Auch, und das ist wichtig, über 1945 hinaus, trotz der Existenz neuer politischer Studentenorganisationen, die also Suborganisationen der Parteien sind oder sozusagen aus einem Graswurzelmilieu heraus erwachsen sind. Wenn auch die organisatorischen, das ist schon meine zweite These, wenn auch die organisatorischen Voraussetzungen zur Bildung von Burschenschaften in Österreich zu Beginn des 19. Jahrhunderts fehlten, ist doch davon auszugehen, dass die Studentenschaft, die Studenten zum politisch bewussten, zum politisch oppositionellen Teil der Gesellschaft zählten, einer Gesellschaft, in der sie nicht die bürgerlichen Freiheitsrechte, nicht deutschen Geist, nicht den nationalen Einheitsgedanken verwirklicht gesehen haben. Das waren nämlich auch ihre zentralen Anliegen. These 3. Die revolutionäre Einstellung der Studenten im Jahr 1848, dem Revolutionsjahr, wurzelte vor allen Dingen in der Politisierung der Studenten, in der Situation eines restaurativen Staates des Vormärz, des Vormärz 1848. Sie hatten, die Studenten, vor allen Dingen genug vom veralteten Studienbetrieb, von der veralteten Studienordnung, vom reglementierten Universitätsbetrieb, sowie litten sie unter einer sozial misslichen Situation. Dieses soziale Moment ist ein ganz starkes gewesen, wie beispielsweise Wolfgang Häusler gezeigt hat. Das demokratische Bewusstsein der Studenten wandelte sich dann im Laufe der 48er Ereignisse vom gemäßigten Konstitutionalismus zum republikanischen Radikalismus. Es bestand ein sehr starkes Naheverhältnis zum Liberalismus. Die Einigung Deutschlands wurde gewünscht, aber noch unter Habsburger Führung, also unter österreichischer Führung assoziiert. Viertens, wir haben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Diversifikation der Studentenverbindungstypen. Grob gesprochen auf der einen Seite die Corps, auf der anderen Seite die Burschenschaften und dann vor allen Dingen die katholischen Kooperationen CV. Während die österreichischen Corps sich als konservative Bünde mehrheitlich auf einer betont großdeutschen, großdeutsch-österreichischen, liberalen Linie bewegten, gerieten die Burschenschaften spätestens in den 70er Jahren in kleindeutsches, preußisches Fahrwasser. Sie schlossen sich dann ermutigt durch den Sieg über Frankreich, der Deutschen über Frankreich, der deutsch-nationalen Richtung an. Hier ist erkennbar bereits der nationale Einheitsstaat rangiert bereits vor dem liberalen Freiheitsstaat und impliziert damit auch eine Frontstellung gegenüber österreichischem Großdeutschtum und dem Nationalitätenprinzip. These 5. Im Kontext der Nationalitätenkämpfe verschärfte sich deutsch-völkisches, xenophobes, antisemitisches Denken der Studentenverbindungen, vor allen Dingen jener, die Georg Ritter von Schönerer, jenem Begründer des Rassenantisemitismus in Österreich, anhingen. Und das führte auch zu ihrem Bruch mit dem Liberalismus. Mit dem Liberalismus der Vormärz- und der Revolutionszeit. Und hier würde ich auch sagen, sind die Anfänge des akademischen, wenn man es so sagen kann, Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus historisch auszumachen. Ein Beispiel, das immer wieder zitiert wird, 1878 führt die Wiener Burschenschaft Libertas den Arierparagraphen ein. Der Arierparagraph, der klar auf einem bereits rassistischen Konzept basiert. Und einige Zeit später kommt von den sogenannten wehrhaften Vereinen der Ostmark, auch diese Begriffsbezeichnung ist schon bezeichnend genug, die wehrhaften Vereine der Ostmark wurde im März 1896 der sogenannte Weidhofen an der Ips, Weidhofener Grundsatz fixiert. Dieser Grundsatz sah vor, Juden keine Genugtuung, keine Duelle, keine Mensuren mit Juden. Das heißt im Grunde, die Juden in Acht und Bann, die Juden keine Ehrenmänner. Sie gehörten nicht zu dieser Gesellschaft der Satisfaktionsfähigen. Sechstens, die Prätorianergarde des akademischen Rechtsextremismus bildete die 1907 gegründete BDO, die sogenannte Burschenschaft der Ostmark, 1907, nicht 1938, Burschenschaft der Ostmark. Sie setzte sich als Aufgabe, unter anderem, wie es da hieß, das deutsche Volk in der Zeit tiefer nationaler Erniedrigung aufzurütteln, für ein einiges freies deutsches Vaterland zu begeistern. Sie begriff sich als Trägerin des pangermanischen, des altdeutschen Gedankens. Sie sah sich verpflichtet der Pflege deutscher Art und Sitte. Sie stand auf dem Grundsatz unbedingter Genugtuung, das hieß also schlagendes Prinzip, Mensuren und Duelle im Kontext auch des Weidhofener Grundsatzes, den Juden keine Genugtuung. Charakterfestigkeit und persönlicher Mut seien durch die Mensur gegeben, so die BDO, um eben imstande zu sein, dem deutschen Volke, Zitat, als Führer zu dienen. Mitglieder dieser BDO, Mitglieder der Burschenschaften, konnten in der Regel nur Studenten arischer Abkunft, dieser Terminus ist auch bereits fest im Begriffsjargon, in der Terminologie der Studentenverbindungen fest verankert. Siebtens, die im deutschen Kartellverband CV organisierten katholischen Verbindungen waren dem Anti-Dualitätsprinzip verpflichtet, also nicht schlagend der Wissenschaftlichkeit, der Lebensfreundschaft und dem Gedanken Patria. Also Österreich taucht hier schon sehr früh auf. Sie, die katholischen Verbindungen, traten eben gegen jene Vaterlandslosigkeit, gegen jene Religionslosigkeit der Burschenschafter auf. Sie formierten sich gegen die alldeutsche Schönerer Bewegung, gegen die alldeutsche Los von Rom Bewegung, standen treu auf Seiten der Habsburger. Erst mit dem Zerfall der Monarchie in einem gewandelten Kontext der veränderten staatlichen Rahmenbedingungen wandten sich die katholischen Kooperationen auch stärker dem Deutschtumsgedanken, dem Anschlussgedanken, dem großdeutschen Ideengut zu. Achtens. Der akademische Antisemitismus, der bereits Ende des 19. Jahrhunderts fest ausgeprägt war, erklärte seit ungefähr Ende der 70er, Anfang der 80er Jahren die Juden zur eigenen Nation. Das ist ein interessanter Aspekt. Die Juden werden zur eigenen Nation erklärt von den Deutschnationalen. Ihnen wird das Recht genommen, der deutschen Nation anzugehören. Sie sollen eine eigene jüdische Nation bilden. Und das trug in einem interessanten Challenge-and-Response-Effekt dazu bei, dass tatsächlich eine ganze Reihe jüdisch-nationaler, zionistischer, schlagender Studentenverbindungen entstand, nicht nur in Wien, sondern auch in Graz oder in Brünn, also an den vielen Universitäten. Beispiele der Namen Caritas, Ivrea, Judäa, Katima, Maccabea, Veritas etc. Und dazu ist auch zu sagen, dass einer der Begründer des Zionismus, Theodor Herzl, vormaliger, schlagender deutschnationaler Wiener Burschenschafter gewesen ist, was viele nicht wissen. Neunter Punkt. Und wir bewegen uns jetzt schon auf die Zwischenkriegszeit zu. 1919-20 konstituierte sich die deutsche Studentenschaft als Gesamtvertretungsorgan der Studierenden an den österreichischen Universitäten in der verkleinerten Alpenrepublik, also Kleinösterreich. Diese DSD, abgekürzt Deutsche Studentenschaft, war eine Organisationsform, die studentische Selbstverwaltung repräsentierte, war getragen im Wesentlichen von den katholischen und von den nationalen Studenten. Und hier ist bereits auch ein sehr, sehr starkes Naheverhältnis zu rechtsgerichteten, rechtsextremen Ideologien feststellbar. Interessanterweise stimmen CV-Kooperationen und Burschenschafter und teilweise auch Chorstudenten mit dieser antimarxistischen, antisemitischen Grundlinie voll überein und radikalisieren teilweise auch die deutschen Studentenschaften an den deutschen Universitäten, die auch in den Verbänden ein sehr stark radikalisierender Einfluss von den österreichischen Bünden immer wieder auf die deutschen Verbände überschwappt. 10, und Sie sehen, ich nähere mich schon langsam dem Ende zu, über die Hälfte bin ich schon, während an den übrigen österreichischen Universitäten der Judenfrage kein vergleichbarer Stellenwert zukam, solidarisierte sich dennoch studentischer Antisemitismus ohne Juden aus der Provinz mit dem der Metropole Wien. Und dieser Antisemitismus trug auch zu einer Vertiefung des Gegensatzes zwischen Studenten- und Arbeiterbewegung bei, nachdem sich die Führung der österreichischen Sozialdemokratie seit der Jahrhundertwende aus dem gebildeten Judentum rekrutiert hatte und generell so die Außenwahrnehmung als judenfreundlich, als verjudet galt. Die Ablehnung der Sozialisten durch Kirche und Klerus bestimmte auch die katholischen Studenten, die sich ab 1900 verstärkt an der christlich-sozialen Partei anlehnten, die ja auch mit Lueger, einem sehr, sagen wir mal, populistischen, sozioökonomisch motivierten Antisemitismus huldigte. Ein Trend, der sich nach 1918 verstärkte. Und diese Verbindung, katholische Kooperationen, christlich-soziale, lässt sich also im Grunde für die Zeit nach 1945 auch feststellen, weitgehende Identität katholische kooperierte ÖVP. 11. Das studentische Kriegserlebnis sowie die für die europäische Friedensordnung doch problematische Regelung der Friedensverträge in Paris, in den Vororten von Paris von 1919, sowie die Wirtschaftskrise Anfang und Ende der 20er Jahre, denken Sie an die Inflationssituation zu Beginn der 20er und an die Weltwirtschaftskrise und die Folgen der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre, diese Aspekte verstärkten deutsch-völkische und rechtsextreme Positionen und Tendenzen in der österreichischen Studentenschaft. 12. In den 30er Jahren erfolgte eine enge Verbindung von Burschenschaften und Chors, das ist interessant, mit der NSDAP und dann auch mit der verbotenen, von Dollfuß verbotenen NSDAP. Sie wissen, dass die NSDAP durch Verbot und alle ihre Gliederungen auch in die Illegalität gedrängt wurde. Und das ist ein interessanter Aspekt im Unterschied zur deutschen Situation. In Österreich waren die Chors, die an sich traditionell politisch zurückhaltend, dem Toleranzprinzip verpflichtet, eher also der Tagespolitik reserviert gegenüberstanden, sind fast genauso politisch, fast genauso auch entsprechend radikalisiert wie die Burschenschaften. Das ergeben quantifizierende Erhebungen, was die Mitgliedschaften und Angehörigkeiten in einzelnen Verbindungen und Gliederungen der NSDAP angeht. Parallel dazu die katholischen Kooperierten, die sich auch einer Militarisierung, einer Paramilitarisierung unterworfen sehen, die den verschiedenen Wehrverbänden angehören, wie den faschistisch-faschistoiden Heimwehren, den ostmärkischen Sturmscharen oder dem sogenannten Studentenfreikorps, Stufko abgekürzt. 13. Die Machtergreifung Hitlers führte zur Abspaltung des ÖCV, der österreichischen Kartellverbindungen, vom deutschen CV. Österreichische CV-Kooperierte avancierten vor allen Dingen zu Vertretern der sogenannten Sachwalterschaft studentischer Suborganisationen des autoritären Dollfuß-Schuschnigg-Staat. Sie leisteten auch, und das ist hier betont, wenn auch nur vereinzelt, aufgrund ihrer im Ständestaat erfahrenen Sozialisation und Identifikation mit dem Vaterland Österreich, Widerstand gegen den Nationalsozialismus, wenngleich man dazu sagen muss, dass der Großteil der CV-Kooperierten sich nach 1938 den neuen Verhältnissen nach dem Anschluss anpassten und sich mit dem Nationalsozialismus auch arrangierten. 14, und das zeigt nun die Situation nach 1945 schon gleichsam vorwegnehmend, das Ende des sogenannten Dritten Reiches empfanden die katholischen Akademiker mehrheitlich als eine Befreiung. Mehrheitlich, es gab sicher subjektiv unterschiedliche Wahrnehmungen, es gab auch im Kartellverband einen katholischen nationalen Flügel, der möglicherweise anders darüber dachte, aber mehrheitlich war das Jahr 45 für die katholischen Intellektuellen, die katholisch kooperierten Akademiker, das Jahr der Befreiung. Im Unterschied die Nationalen, die das nicht so sahen, sondern vom Zusammenbruch sprachen, ein auch terminologisch interessanter Begriff, das Jahr 45 als Niederlage empfanden, was natürlich auch konkret durch Postenverschiebungen, kurzfristige Entlassungen etc. natürlich auch einen real konkreten Hintergrund hatte. Die katholischen Kooperierten, wie gesagt, sehen dieses Jahr 45 als Zäsur und sie identifizieren sich ja auch ganz klar mit Österreich, mit der Zweiten Republik. Das Kooperationswesen nationaler Provenienz eben teils nicht, teils nur mit erheblichen Vorbehalten. Hierzu vielleicht auch in der Diskussion noch Näheres. 15. Punkt. Mit Zulassung des sogenannten dritten Lagers 49 die Wahl VDU-WDU, dem Vorläufer der FPÖ, begann auch dann die Restauration des nationalfreiheitlichen Verbindungswesens. Von diesem vorhandenen NS-Erbe distanzierten sie sich aber diese Kooperation so gut wie nicht. Mit dem Ring freiheitlicher Studenten RFS dominierten sie, neben den katholischen Studentenorganisationen und den diversen anderen parteipolitisch organisierten Verbänden, die Hochschulpolitik bis in die 70er Jahre und dies auch aufgrund von vielfältigen personellen und ideologischen Kontinuitäten. So lehnten sie nach wie vor das Anschlussverbot des Artikel 4 im Staatsvertrag ab. Es gab auch klare Äußerungen der Ablehnung einer österreichischen Nation, das Festhalten einer deutschen Kulturnation und das Vertreten einer neonationalen Ideologie, das Wachhalten des großdeutschen Gedankens. Somit bestand auch ein immer sehr starkes Naheverhältnis zwischen diesen nationalen Kooperierten und der FPÖ. Wenn man mal die Phase unter der Obmannschaft Norbert Stegers von 1983 bis 1986 ausnimmt, wie auch die personelle Identität, die personelle Übereinstimmung zwischen RFS und nationalen schlagenden Kooperierten eine weitgehende war. 16. In der Ära Kreisky wurde die gesellschaftspolitische Bedeutung des Farbstudententums relativiert und der Einfluss ihrer Altherrenverbände reduziert. Neue studentische Gruppen gewannen an Zulauf, Beispiel Yes oder auch neu erstarkt VSSDÖ. Unter dem sehr geschickt agierenden Kreisky, ich würde sagen, sehr geschickt linkspopulistisch agierenden Kreisky mit seiner Catch-all-Policy, alle von der Kirche bis zum SS-Obersturmbannführer, von unten bis oben, überall war Good Old Bruno aktiv. Und ich würde auch sagen, durch eine weitgehende Entideologisierung der Studentenschaft. Mit dem UOG, der Reform von oben, setzte auch eine weitgehende Entpolitisierung der Universitäten ein, die schließlich auch eine Rolle gespielt hat, wie überhaupt das Jahr 1968 in seiner Wirkung nicht ganz an Österreich vorbeigegangen ist, wie Sie wissen, wenn auch hier keine Tutschkes aktiv gewesen sind. 17. Und damit komme ich immer mehr dem Ende entgegen. Durch die starke Kooperatisierung der österreichischen Studentenschaft im 19. und 20. Jahrhundert, Stichwort 30er Jahre, 50% der Studenten waren in Kooperationen. 50er, 60er Jahre noch 30% der Gesamtstudentenschaft waren in Kooperationen, erfolgte eben durch Multiplikatoreneffekte eben über die Altherrenverbände, über die Berufspositionen etc. eine Vermittlung von Gedankengut, das sich nicht immer und nicht mehr weitgehend mit dem Gedankengut der allgemeinen Studentenschaft decken musste. Aber dennoch hatten diese Kooperationen eben gesamtgesellschaftlich eine wichtige Rolle durch die wiederholte Vermittlung rechtskonservativer und eben auch rechtsextremer Ideologeme. Letzter Punkt, These 18. Vor dem Hintergrund neokonservativer Trends, neuen Denkens und einer erstarkten rechtsorientierten FPÖ Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre erlebt eben das Kooperationswesen beider Couleurs, interessanterweise, welches bis dato eben durch die Phase Kreisky 70er bis Anfang 80er, Mitte 80er auf eine Nischenwelt des akademischen Lebens verkommen, nun eine gewisse Aufwertung. Hochschulpolitisch verfolgbar an den ÖH-Wahlen blieb dieser Auftrieb für das freiheitliche Spektrum allerdings irrelevant. Danke.
Ja, ich habe also keine 18 Thesen, sondern lediglich 7 Thesen vorbereitet. Ich weiß aber nicht, ob es von der Zeit her sozusagen dann die Hälfte bis ein Drittel macht. Wenn man so die gegenwärtige Rechtsextremismusforschung in der Bundesrepublik überblickt, kann man feststellen, dass die sich verstärkt um Intellektualität bemühende neue Rechte, ich setze diesen Begriff hier in Anführungszeichen, wir werden ja gleich noch hören, warum dieser Begriff vielleicht auch problematisch ist. Also diese neue Rechte, die sich stark von, ich sag mal, der alten Rechten um die NPD und deren Vorfeldorganisationen distanziert, dass also die Rechtsextremismusforschung ein zentrales Untersuchungsfeld in sozusagen der Beschreibung und Analyse der Ideologien dieses neuen intellektualisierten Rechtsextremismus ausmacht. Auf der anderen Seite kann man aber feststellen, dass diejenigen Gruppierungen, die für eine Intellektualisierung prädestiniert erscheinen, die Studentenverbindungen, bei diesen Beobachtungen und Analysen eigentlich relativ wenig berücksichtigt werden. Ich denke, zumindest ein schon sehr oberflächlicher Blick auf die Geschichte dieser Studentenverbindungen zeigt, dass sie zumindest in einem Näheverhältnis zu rechtsextremen Traditionen standen, wenn man also die Weimarer Zeit oder die Zeit des Nationalsozialismus betrachtet, aber man kann auch noch weiter zurückgehen ins Kaiserreich. Ich werde gleich dazu einige Ausführungen in aller Kürze machen. Wichtig ist, wenn man sich also mit den Studentenverbindungen beschäftigt, dass man genau differenziert. Es gibt, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, in der Bundesrepublik etwa 25 verschiedene Dachverbände. In diesen 25 verschiedenen Dachverbänden haben sich etwa, das ändert sich auch immer mal wieder, treten welche aus, treten welche ein, etwa 1000 einzelne Verbindungen organisiert. Die zahlenmäßig bedeutendsten Verbände sind die aus dem katholischen Spektrum, also der Kartellverband CV, gibt es noch einen etwas kleineren Ableger, den KV und den UV. Das ist also sozusagen die zahlenmäßig größte Gruppe. Daneben existieren die beiden Chorverbände, der Kösener Seniorenkonventsverband und der Weinheimer Seniorenkonventsverband oder Weinheimer Seniorenkonvent. Und eben auch die Burschenschaften, derzeit 120, die sich zur deutschen Burschenschaft zusammengeschlossen haben. Das heißt, ich glaube, 30 ist wieder ausgetreten vor 2 Wochen, also 117. Diese Differenzierung ist deshalb nötig, weil sich diese Verbände, diese 25 Verbände, zum einen unterscheiden bezüglich ihrer internen Organisationsprinzipien, also wichtige Merkmale wären da schlagend oder nicht schlagend, farbentragend oder nicht farbentragend, auch die Frage Aufnahme von Frauen, wobei dort also die meisten Verbände das nach wie vor nicht zulassen, nur die Sängerschaften haben das also freigegeben, dieses Prinzip. Also diese internen Strukturmechanismen sind das eine, weshalb eine Differenzierung wichtig ist. Das andere ist die politische Weltanschauung, das politische Denken, das in diesen Verbänden exerziert wird. Dort muss man schon unterscheiden zwischen den katholischen Verbänden, die sich politisch, wenn man es so will, mehr oder weniger im Bereich der CDU-CSU bewegen, während die Deutsche Burschenschaft, aber auch, um einen weiteren Verband noch zu nennen, die Deutsche Gildenschaft oder die Vereine der deutschen Studenten, VDST, dann doch eher, sagen wir mal, in den Bereichen bewegen, die gemeinhin als rechtsextrem bezeichnet werden. Vor allen Dingen um die Deutsche Burschenschaft gehen die folgenden Ausführungen, weil in der Kürze der Zeit es nicht möglich wäre, also sozusagen diese 25 Verbände hier entsprechend gerecht zu würdigen. Die Deutsche Burschenschaft ist derjenige Verband, über den, wenn man mal nur so die Tagespresse verfolgt, eigentlich immer wieder zu lesen ist, dass einzelne seiner Bünde, einzelne Mitglieder, ganze Kartelle, ganze Zusammenschlüsse immer wieder durch rechtsextreme Aktivitäten auffallen. Dazu zählen beispielsweise Veranstaltungen mit Referenten, die eindeutig der rechtsextremen Szene zugehören, beziehungsweise deren Vorstellungen offen vertreten. Des Weiteren ein Artikel- und Autorenaustausch mit rechtsextremen Periodika, wohlwollende Rezensionen in der verbandseigenen Zeitschrift in burschenschaftlichen Blättern, Annoncen in der rechtsextremen Presse beziehungsweise im Umkehrverfahren Werbeanzeigen für diese in den eigenen Publikationen, Kundgebungen, auf denen offen rechtsextremes Gedankengut verkündet wird, so beispielsweise beim Fackelzug auf die Wartburg im Jahr 1990, oder letzter und wichtiger Punkt natürlich auch die Mitgliedschaft in rechtsextremen Organisationen und Parteien, vor allen Dingen natürlich im Hochschulbereich. Die Burschenschafter waren bei der Gründung des rechtsextremen, in Deutschland rechtsextremen RFS, Ring Freiheitlicher Studenten, genauso führend beteiligt. Diese Gründung wurde also damals von der Kölner Burschenschaft Germania initiiert, über den Hochschulpolitischen Ausschuss der Deutschen Burschenschaft. Dort genauso beteiligt wie bei der Konstituierung des Republikanischen Hochschulverbandes, der Hochschulorganisation der Republikaner, die auf dem Haus der Münchner Burschenschaft Danubia gegründet wurde. Die These von mir lautet bei der Fragestellung, warum es gerade immer wieder die Burschenschaften sind, die im Dunstkreis des Rechtsextremismus sozusagen zu verorten sind, dass es einerseits, oder sagen wir so, dass es die Mischung aus einerseits traditionellen politischen und weltanschaulichen Einstellungen ist, die bis heute im Verband sehr fest verankert sind, und andererseits autoritär sozialisierend wirkende Strukturen und Mechanismen als Schlagworte firmieren hier Begriffe wie Brauchtum, Mensur und Männerbund, die dieses Näheverhältnis verursachen. Das völkische Denken, unter dem völkischen Denken versteht man gemeinhin die Idee einer von fremden Blutsbeimischungen gereinigten deutschen Nation. Also dieses völkische Denken ist der Kernbestand des burschenschaftlichen Politik- und Staatsverständnisses. Es zieht sich, wenn man so will, durch sämtliche Handbücher der deutschen Burschenschaft bis in die Gegenwart hinein und scheidet sich stark und auch explizit von einem demokratisch-republikanischen Politik- und Staatsverständnis, bei dem der Staat also eher über die verfassungsmäßige Vertragskonstruktion, Stichwort Hobbes, von Prinzipien der Gewaltenteilung Montesquieu oder von individuellen Freiheitsrechten her bestimmt wird. Bei der völkischen Weltanschauung ist dies nicht der Fall. Dort wird eben auf den Unterschied der Herkunft und der Hautfarbe abgestellt. Der Zusammenhalt der Angehörigen der völkisch definierten Nation beruht eben auf der zum Mythos verklärten und auf vorpolitisch-biologische Substanzen rekurrierenden Blut und Boden bzw. Volksgemeinschaft. Dieses Denken findet sich im Handbuch der Deutschen Burschenschaft auch heute noch. Von diesem Grundaxiom, wenn man so will, was an erster Stelle steht, werden sämtliche Grundbegriffe des burschenschaftlichen Politikverständnisses, so heißt die Überschrift in dem entsprechenden Kapitel, abgeleitet, das heißt in Übereinstimmung gebracht. Dazu zählen antiliberalistische Züge, ein kulturalistisch begründeter Rassismus, wo also jetzt auf die Differenz der Kulturen abgestellt wird, neu, modern heißt das dann Ethnopluralismus, geschichtsrevisionistische Bestrebungen, Geschichtswissenschaft, vergleichend in Anführungszeichen, wenn also die Vertriebenen und der Holocaust miteinander verglichen werden, Polemiken gegen die sogenannte Umerziehung sowie gebietsrevanchistische Forderungen, also die Frage, was jetzt alles zum Deutschen Reich gehört. All diese Momente, die man gemeinhin dem rechtsextremen Denken zuordnet, werden von gewichtigen Teilen der deutschen Burschenschaft formuliert. Die meisten dieser Elemente sind in die verbandsoffizielle Programmatik eingegangen, wie gesagt, auf der Basis des völkischen Denkens. Dieses völkische Denken hat in der Burschenschaftsgeschichte eine Tradition, die bis in die Gründung zurückreicht. Wenn man so will, kann man sagen, dass es bereits in die Konstitutionsperiode der Urburschenschaftsbewegung eingewoben war. Diese Auffassung ist eigentlich sozusagen, ich sage das mal, ein Stück weit umstritten in der Geschichtswissenschaft. Vor allen Dingen die Geschichtswissenschaft der DDR hat immer wieder auf die positiven Traditionen der Urburschenschaft abgestellt, um daraus sozusagen selber ihr legitimes Erbe als Fortführer der bürgerlichen Revolution und des frühbürgerlichen Denkens zu begründen. Mittlerweile geht die Forschungsrichtung doch eher dahin, schon was diese Frühperiode betrifft, doch stärker die völkischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Züge zu betonen. Wenn man sieht, dass beispielsweise mit Friedrich Ludwig Jahn, dem berühmten Turnvater, oder Ernst Moritz Arndt Männer einen entscheidenden programmatischen Einfluss auf die Burschenschaftsbewegung hatten, die in diesem Fahrwasser zu verorten sind, dann denke ich, wird die Gewichtung also zwischen völkischen orientierten und eher liberal-demokratisch orientierten Kräften deutlich. Das zeigt sich im Übrigen auch, wenn man die Reden und die Feierlichkeiten des Wartburgfestes von 1817 analysiert, wo also die Philosophen, wie es jüngst in einem Aufsatz der Frankfurter Rundschau bezeichnet worden ist, also die aufgeklärten Humanisten, eine eindeutige Minderheitenposition einnahmen. Die weitere Geschichte liegt dann auch eher konsequent in dieser Linie. Sieht man mal vielleicht von den 20 Jahren der Demagogenverfolgung der Progresszeit ab, kann man sagen, dass spätestens nach der gescheiterten Revolution von 48, spätestens aber mit der Reichsgründung von 1871, dieses völkische Kontinuum wieder eindeutig an Oberhand gewinnt. Das Jahr 1893 ist, wenn man so will, Ausdruck dieser Entwicklungen der Burschenschaftsgeschichte. Zum einen werden in diesem Jahr 1893, wie gesagt, wird beschlossen, das Glaubensverzeichnis aufzunehmen bei der Neurekrutierung von Mitgliedern mit dem offen erklärten Ziel, Juden nicht in den Verband hineinzulassen bzw. aus dem Verband hinauszudrängen. Zum Zweiten wird 1893 ein redaktioneller Leitplan der burschenschaftlichen Blätter verabschiedet, auf dem zum einen für die kolonialen Ambitionen des Reiches geworben wird, zum anderen aber auch die vaterlandslose Sozialdemokratie bekämpft wird. Das radikalisiert sich dann nach 1918 sehr schnell. Die deutsche Burschenschaft war zusammen mit dem Verband der Vereine Deutsche Studenten der erste Verband, der sozusagen klar auf die völkische Linie der Nationalsozialisten sich einschwor, infolgedessen auch im Prinzip die gesamte Programmatik der Nationalsozialisten übernahm, insofern zur Konkurrenzorganisation des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes wurde, weil der natürlich die gleiche Wählerklientel ansprach. Nachdem man sich aber doch relativ schnell geeinigt hatte, wurde dann also auch in der Praxis, in der politischen Praxis gemeinsam gehandelt, ob das in Kampagnen gegen jüdische und oder sozialdemokratische Professoren, ohnehin eine Minderheit an den Hochschulen war, ob das bei entsprechenden Verlautbarungen war, ob das bei Ausschreitungen gegen jüdische Mitstudenten war, Numerus Clausus für jüdische Studenten gefordert wurde, also Burschenschafter vor allen Dingen, aber auch andere Mitglieder anderer Kooperationsverbände waren hier führend beteiligt. Neben dem, dass die Vergangenheit wie Gegenwart, das ist die These 5, prägende Blut- und Bodendenken bilden die, und das ist für mich eine der derzeit wahrscheinlich interessantesten und spannendsten Fragen, bilden also die das Kooperationsmilieu bis in die Gegenwart kennzeichnenden Sozialisationsmechanismen ein weiteres Untersuchungsfeld bei der Ursachenbestimmung rechtsextremer Tendenzen. Das noch heute vielfach praktizierte Brauchtum, zuvorderst gilt es hier auf die Mensur zu verweisen, lässt sich, so denke ich, sich nicht von seinen spezifischen historischen, politischen Entstehungsbedingungen und Funktionen lösen und vermittelt, wie es seine Befürworter selbst offen formulieren, es vermittelt unterschwellig und emotional, also kognitiv im Prinzip nicht erfassbar, sondern nur gefühlsmäßig erfassbar, Einstellungen, die bürgerlich-demokratischen Vorstellungen, so meine ich, von Freiheit und Gleichheit entgegenstehen. Zwei sozialwissenschaftlich, kulturanthropologisch könnte man fast schon sagen, orientierte Studien, einmal von Norbert Elias und einmal von Ute Frevert, haben also diesen Befund doch weitgehend erhärtet, dass also die wenn man so will, satisfaktionsfähige Gesellschaft des Kaiserreichs, die Untertanengesellschaft auf der einen Seite eben auch den Untertanen als Charaktertypus benötigte. Und von daher erklärt sich auch die bis heute immer wieder anzutreffende harte Distanzierung und Abwehr des Untertanen von Heinrich Mann, weil dort ja genau diese Mechanismen beschrieben werden, die zur Ausbildung des Untertanen führen. Und wer das Buch kennt, weiß, dass der Korporation, der Studentenverbindung, der Neuteutonia, dort eine entscheidende Rolle zukommt. Dieser Befund von Heinrich Mann, natürlich satirisch überspitzt, lässt sich im Übrigen erhärten, auch literarisch, wenn man einmal die zahlreichen Studentenromane dieser Zeit, die aus Kooperationsperspektive geschrieben worden sind, mit zu Rate zieht. Dort findet sich im Prinzip dasselbe, was auch Heinrich Mann beschreibt. Ich empfehle in diesem Zusammenhang beispielsweise stellvertretend den wohl bekanntesten Roman Walter Blom, Der krasse Fuchs. Neben dem Brauchtum, das wie gesagt, denke ich, bezüglich seiner sozialen Funktion zu untersuchen ist, zuvorderst die Mensur, gilt es auch auf die männerbündische Lebensform als Ausdruck eines männlich-martialen, im Kern soldatischen und auch antigesellschaftlichen Politikverständnisses zu verweisen, das in sehr engem Zusammenhang mit autoritären Vorstellungen von Staat und Gesellschaft steht. Die Ideologie des Männerbundes, zu einer Zeit ausgearbeitet im Übrigen, als die Frauen auf die Universitäten kamen, die Ideologie des Männerbundes wurde von den Nationalsozialisten immer wieder herangezogen, um ihre autoritären Vorstellungen von Staat und Gesellschaft zu legitimieren. Das geht bis in die Arbeiten Bäumlers oder Arthur Rosenbergs. Die Symbiose von politischer Einstellung, waffenstudentischer Ausbildung und Männerbundideologie ist bis in die Gegenwart evident. Das Männerbündische ist folglich keine mehr oder weniger zufällige Randerscheinung des Rechtsextremismus. Dies weisen sowohl historische Studien zum Nationalsozialismus wie aber auch Studien zum gegenwärtigen Rechtsextremismus aus. Der letzte Punkt, ich denke, der nach 1945 in der Bundesrepublik eingeleitete Wandel im Nationsverständnis, die Abkehr vom ethnischen Nationenbegriff und die Hinwendung zur weltbürgerlich-demokratisch fundierten Republik, steht in den derzeit in der Bundesrepublik geführten Debatten augenscheinlich zur Disposition, wenn man das sozusagen auch als Indikator nimmt, wie weit dieses völkische Denken bereits in die sogenannte Mitte der Gesellschaft, von der Mitte der Gesellschaft auch übernommen worden ist. Es gilt, so denke ich, vor der auch von vielen Kooperierten, insbesondere, wie gesagt, den Burschenschaften bewusst betriebenen Revitalisierung antiwestlicher Traditionsbestände, also wenn man so will, einer Neubegründung des deutschen Sonderweges auf der Hut zu sein. Mit der deutschen Burschenschaft existiert im Kooperationsspektrum ein Verband, in dem diese Denktradition bereits die Oberhand gewonnen hat, spätestens seit Beginn der 80er Jahre, im Kontext einer allgemein zunehmenden Nationalisierung der Politik, dominiert die sogenannte burschenschaftliche Gemeinschaft, ein Zusammenschluss von etwa 40 Burschenschaften, darunter auch etwa 15 österreichische Bünder, die sozusagen als die Hardliner innerhalb der burschenschaftlichen Gemeinschaft gelten, dominiert also diese Gemeinschaft den Gesamtverband. Die eher liberal-konservativ orientierten Burschenschaftler haben nach einigen Bemühungen, das doch noch zu verhindern, mittlerweile im Verband aufgegeben und traten wegen der Dominanz der Rechtsextremen aus der deutschen Burschenschaft aus und riefen mit der neuen deutschen Burschenschaft vor etwa anderthalb Jahren eine Art alternativen Dachverband ins Leben. Die in der deutschen Burschenschaft verbleibenden Burschenschaften dürften, so denke ich, auch zukünftig mit dem rechtsextremen Milieu doch relativ eng verknüpft sein. Und die letzte These sozusagen überleitend dann zu dem, was hier als nächste Seminarreihe verhandelt werden wird. Ich denke, die Frage um die Zukunft der Arbeitsgesellschaft, also die man mal begriffen wie Globalisierung auf der einen Seite, aber gleichzeitig im ideologisch-politischen Bereich ja auch mit Tendenzen einer Renationalisierung beschreiben könnte, steckt das Feld ab ein Stück weit, auf dem die Frage entschieden wird, wie erfolgreich auch diese Politik der Burschenschaften sein wird, weil sie mit Sicherheit nicht der Strömung sozusagen der Globalisierung und Internationalisierung zuzuordnen sind, sondern doch dann eher auf in dem ideologischen Bereich der Renationalisierung. Wie weit diese Politik tragfähig sein wird, kann ich hier nicht entscheiden. Es gibt nur einige Indikatoren, beispielsweise auch, wer das Buch von Schäuble gelesen hat, die doch darauf hindeuten, dass im politisch-ideologischen Bereich die Nation wieder einen tragenden Stellenwert bekommt und sei es auch nur als Schicksalsgemeinschaft, die entsprechend für die zukünftigen Opfer im Globalisierungsprozess vorbereiten soll. Schönen Dank.
Möchte vielleicht als Überleitung mit einem Aufsatz eines berühmten oder bekannten österreichischen Burschenschafters beginnen, nämlich von Jürgen Hatzenbicher, der hat vor fast schon 3 Jahren einen Aufsatz im von Andreas Mölz herausgegebenen Buch Pro Patria verfasst unter dem Titel Kooperationen und neue Rechte. Darin wirft er den Kooperationen, also den, wie sie sich selbst bezeichnen, nationalfreiheitlichen Kooperationen vor. Sie seien von ursprünglich revolutionären oder revolutionär bis libertär gesinnten Vereinigungen zu reaktionären geworden, ist der erste Vorwurf. Der zweite Vorwurf ist, sie hätten es nicht geschafft, sich vom historischen Faschismus wirklich auch glaubhaft abzugrenzen. Beides ist in den vorangegangenen kurzen Referaten deutlich zum Ausdruck gekommen. Diesen Vorwürfen kann ich nur zustimmen. Das Problem, was sich für Hatzenbicher, wie gesagt, als Selbstburschenschafter, daraus ergibt, ist das, wie kann man jetzt in diesem Kooperationsunwesen ein Reservoir finden für das, was ich will, also was Hatzenbicher wollte, nämlich Leute, die neue rechte Ideologie sich aneignen, verbreiten und vor allen Dingen auch leben. Also die Betonung liegt auf Letzteres, weil neue Rechte, so wie es Hatzenbichler versteht, ist auch sowas wie ein Lebensgefühl. Und er sieht eben in diesem Beitrag die Chance, dass die Burschenschaften das könnten. Mittlerweile denkt er anders. Er hat vor 3 Wochen mit einem Kollegen von mir, mit Klaus Zellhofer, ein Interview gemacht, wo er endgültig mit seiner, wenn man so will, mit seinem Versuch, in Österreich die neue Rechte einzuführen, bricht. Er hat ein Erlebnis gehabt vor einem Monat auf einer Bude, ich sage jetzt nicht wo, bei einer Burschenschaft, wo er oben der Vortrag zu neuen Rechten war und nachher ist unten im Keller das Horst Wessel-Lied gesungen worden und das hat ihm so erzählt, das war für ihn, eigentlich war es natürlich nicht das erste Mal, aber er hat jetzt den Glauben aufgegeben, in diesem Milieu politisch noch was bewegen zu können in Richtung neue Rechte, weil dieses Konzept, wie es entwickelt worden ist, nämlich aufbauend auf ein bisschen Gramsci, also sehr selektive Lektüre von Antonio Gramsci, beziehungsweise von seinen Gefängnisheften, natürlich wieder die konservative Revolution aus Deutschland, die Armin Mohler nach Frankreich exportiert hat, mit Benoit durchgearbeitet hat und dann wieder reimportiert hat nach Deutschland. Dieses Gemisch übertragen zu wollen auf Österreich, wie es Jürgen Hatzenbicher versucht hat, ist vor allen Dingen an den unterschiedlichen Ausgangslagen gescheitert. Denn eine Bedingung für das Entstehen der neuen Rechten, unter Anführungszeichen, ist das Scheitern der alten Rechten in Parteiform. Also weder in Frankreich noch in Deutschland, aber vor allen Dingen, also dann ab 68, ist es der Rechten, der rechtsextremen Szene gelungen, in Parteiform irgendwie Erfolge einzufahren. In dem Bundestag zum Beispiel in Deutschland, aber auch in den meisten oder in allen Landtagen. Das heißt, aus dieser Niederlage heraus hat man sich was überlegt und ist eben auf diese konservative Revolution wieder gekommen, auch vor allen Dingen auf das Konzept der Metapolitik und eben, ich habe es schon erwähnt, von Gramsci abgeschaut, das Konzept der Erlangung der sogenannten kulturellen Hegemonie. Dieses Konzept, ich sage es jetzt in der verkürzten Form der neuen Rechten, nicht in der Form, wie es Gramsci wirklich gemeint hat, er hat es nämlich anders gemeint, aber so wie es bei der Rechten auf seitens der Rechten verstanden wird, heißt es so, dass man, um die politische, soziale Vorherrschaft zu erlangen muss, zunächst einmal auf dem Feld des Kulturellen, eben Hegemonie, Vorherrschaft, also im Sinne von Vorherrschaft, errungen werden. Und das kann man am besten machen, nicht indem man Parteien gründet, sondern indem man Karl-Heinz Weismann, von dem stammt dieses Zitat, wie ein Kapillarsystem die Gesellschaft bzw. die Zivilgesellschaft durchdringt und dort halt diese Kämpfe führt. Wie gesagt, ihr könnt euch schon denken, oder Sie können sich schon denken, warum das in Österreich hat nicht funktionieren können, weil, wie gesagt, die Prämissen andere waren. In Österreich gibt es seit den späten 40er Jahren eine erfolgreiche, wahlwerbende, rechte, rechtsextreme Partei mit historisch immer begrenzten liberalen oder nicht rechtsextremen Flügeln. Also das heißt, es fehlt schon mal die Notwendigkeit einer neuen Rechten. Nichtsdestotrotz gibt es eben so Leute wie Hatzenbichler, beziehungsweise, das muss ich auch dann selbstkritisch anmerken, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die meinen, die Aula sei neu rechts, die Junge Freie sei neu rechts, Burschenschaften seien neu rechts, also das kann man vergessen so. Was sie schon sind, und das wird oft verwechselt, es gibt Versuche innerhalb der rechten Szene, aber das ist eigentlich nicht der Rede wert, weil es ja auch noch für sich selbstverständlich wäre für politische Kräfte, nämlich die der Intellektualisierung. Also man spricht ja auch oft von einer Modernisierung des Rechtsextremismus, aber das würde ich nicht als Neurechte bezeichnen. Also diese Modernisierung passiert genauso im militanten, illegalen Neonazismus oder genauso im Konservativismus und woanders. Also man sollte das immer genauer anschauen. Es ist, wie gesagt, nicht alles Neurechts, was ein bisschen moderner klingt. Nicht jeder Rechtsextremist, der Gramsci erwähnt oder zumindest die Hegemonie einmal gehört hat, ist gleich ein neuer Rechter. Also da bitte Vorsicht. Es gibt aber eine zweite Funktion der neuen Rechten oder eine zweite Absicht, mit der sind sie noch nicht gescheitert. Nämlich, also wenn wir mal sagen, den Faschismus zu enthitlern, das ist weitgehend gescheitert. Aber der zweite Aspekt, auf den ich noch hinweisen möchte, das ist vielleicht der zentralere, auch in Österreich, aber vor allen Dingen in Deutschland, das ist der, als Brücke zwischen Neofaschismus, Rechtsextremismus und Konservativismus zu wirken und den Konservativismus zu radikalisieren. So verstanden, also im Sinne von entliberalisieren, hat einmal so ein Vordenker dieser Szene eben das formuliert, also den Liberalismus zurückzudrängen, den politischen jetzt, nicht den ökonomischen, beziehungsweise die Nation, verstanden als Abstammungsgemeinschaft, wieder fest im konservativen Diskurs zu etablieren. Also weil ja auch im Konservativismus doch Fraktionen immer lauter geworden sind, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, die doch eher, wenn man will, so eine gewisse Form des Staatspatriotismus, Staatsnationalismus, der eher, also es wird auch Verfassungspatriotismus genannt, also genau diese Fraktion in Österreich beispielsweise mit einem Neisser verbunden oder in Deutschland mit einem, wie heißt der? Also nicht der Drecker, der andere. Egal, Süssmuth zum Beispiel. Also es gibt ja, bitte. Genau, jetzt der Begriff, aber innerhalb der CDU, die den sehr wohl auch verwenden und beziehungsweise und auch für die Konservativen vorschreiben. Und hier ist die Aufgabe der Rechtsextremen, die sie halt dann zum Teil auch neue Rechte nennen, da reinzuwirken in den Konservativismus. Das macht man eben über so Publikationen wie die Junge Freiheit. Die Aula ist es nicht mehr, also die ist zu diskreditiert seit den Terroranschlägen, also nachdem offensichtlich worden ist, dass die Bekennerbriefschreiber aus der Aula abschreiben, sofern die Bekennerbriefe authentisch sind. Die Aula ist zu sehr in den Medien erwähnt worden im Zusammenhang mit Rechtsextremismus. Die Inserate sind weggefallen, Jörg Haider hat sich von der Aula distanziert, die ganze FPÖ, Andreas Mölzer hat sich von der Aula und Jürgen Hatzenbichler haben die Aula verlassen, schreiben jetzt eine eigene Ausgabe der Jungen Freiheit, das ist eine deutsche Wochenzeitung, die in einzelnen deutschen Bundesländern vom Verfassungsschutz eben unter Beobachtung gehalten wird. In Österreich ist es nicht so. Die Aula weigert sich zwar bis heute, ein Inserat der Jungen Freiheit zu nehmen, nicht so die Presse. Und das haben wir jetzt schon beim Erfolg dieser sogenannten modernisierten oder neuen Rechten, Rechtsextremen. Es ist ähnlich in Deutschland bei der FAZ, aber ich glaube noch deutlicher bei der Presse, weil in der FAZ war auch schon eine Junge Freiheit Inserat. Das muss man sich wirklich mal vorstellen, im Zentralorgan der österreichischen Industrie, ÖVP nahe, diese Zeitung hat seit dem Wechsel des Chefredakteurs doch einen gewissen Rechtsruck auch vollzogen, ist dieses Inserat drinnen von einer rechtsextremen deutschen Wochenzeitung, wo sie die Aula sogar nicht sträubt, weil es also rechts ist, sondern eher aus Eifersüchteleien, aber ist egal, es ist in der Presse und nicht in der Aula. Überhaupt ist zu bemerken, Andreas Mölzer schreibt jetzt regelmäßig zweiwöchentlich in der Presse, Lothar Höbelt, ein Historiker aus Wien, schreibt in der Presse, es ließen sich noch andere, wenn man so will, rechte, rechtsextreme Intellektuelle nennen, die es schaffen, in diesen Diskurs der Konservativen einzudringen. Jetzt, also wenn man jetzt als Diskurs jetzt einmal eine Publikation hernimmt. Gut, diese Metapolitik, so wie sie in Frankreich formuliert worden ist von Benoit und wie sie in Österreich so wenig notwendig ist, weil es eine starke parteipolitische Rechte gibt. Diese Metapolitik verlangt, oder dieser Kampf um Hegemonie verlangt Hegemonie, Arbeiter, Intellektuelle. Diese Intellektuellen, und das ist jetzt der Unterschied zu den Intellektuellen, wie sie Gramsci versteht, stilisieren sich selbst als freischwebend. Also sie leugnen jedwede Interessen hinter ihrem Tun. Also sie sagen, wir sind Intellektuelle für uns, quasi. Das ist insofern wichtig, nämlich wenn man sich die Funktion ansieht, dieser Intellektuellen, die dürfen nämlich gar nicht identifizierbar sein als Vertreter irgendwelcher partikularer oder sozialer Interessen, weil sonst könnten sie ihre Hauptfunktion, die Otto Bauer in seiner Faschismusanalyse schon beschrieben hat, nämlich als die der Intellektuellen, als Mittler zwischen, um auch mit Hannah Arendt zu sprechen, zwischen Mob und Kapital. Also wenn Faschismus meint, Bündnis zwischen Mob und Kapital, braucht es ja irgendwas dazwischen, ja? Weil das, wie geht das zusammen? Und das wäre die Aufgabe der Intellektuellen, hat Otto Bauer eben auch richtig jetzt für den historischen Faschismus erkannt. Da hat es am letzten Kommers in Wien eine ganz interessante Episode gegeben, die auch in diese Richtung weist. Da hat der Rainer Pafkowitz, FPÖ-Obmann aus Wien und Burschenschafter natürlich, eine Rede gehalten, wo er eben angeknüpft hat an diese 1848-Rhetorik, an diese Selbststilisierung als Revolutionäre, die jetzt wieder ausgekommen wird im Zusammenhang mit diesem Jubiläum, wo er eben gemeint hat, ich kann es leider nur sinngemäß zitieren, ich habe es die Aula, wo das drinsteht, vergessen, aber ich kann es fast auswendig, sagt eben, wir haben die verdammte Pflicht, nicht nur die Chance, sondern die verdammte Pflicht, uns um die Anliegen der kleinen Leute zu kümmern. Also wir nationalfreiheitlichen Akademiker. Also wir sehen, wie sie sich auch selbst anbieten, diese Funktion auch zu übernehmen. Und um das erfüllen zu können, darf man natürlich noch außen, also muss man nicht so tun, wie wenn man keine Interessen vertritt, wie wenn man frei schwebend ist. Das sind halt die Intellektuellen, die keiner Klasse oder keiner Schicht irgendwie zugehören. Das sind diese sogenannten Rechtsintellektuellen. Gut, vielleicht noch inhaltlich noch was oder zur Charakterisierung dieser Rechtsintellektuellen. Ein Rechtsintellektueller ist immer ein Mann, das ist einmal ganz wichtig. Nicht nur, weil er meistens Burschenschafter ist oder oft, nein, es hängt auch, ich glaube, die Selbstwahrnehmung als Intellektueller hängt eng zusammen mit der Selbstwahrnehmung als Mann. Dieser Intellektuelle inszeniert sich selbst als Tabubrecher. Also ihr kennt das wahrscheinlich nicht nur von diesen Klebern von der jungen Freiheit, wo das wie ein Parkverbot steht, PC, also ist die Abkürzung von politischer Korrektheit, das ist so durchgestrichen. Also er sieht sich als Freidenker, als Tabubrecher, als Kämpfer gegen die politische Korrektheit, die auch oft als Tugendterrorismus bezeichnet wird. Das ist ganz wichtig im rechtsextremen Kampf gegen die Linke, wird ihm behauptet, die hätte die Hegemonie überall. Also wer schon einmal mit Rechten diskutiert hat, mit Rechtsextremisten, der diskutiert hat, wird sehr schnell draufkommen, also wie sehr sich die verfolgt fühlen in der Minderheit, immer unterdrückt sind. Also es ist eine Täter-Opfer-Umkehr, die kennt man auch von den Vorläufern der heutigen Rechtsintellektuellen. Dieser Rechtsintellektuelle ist militant anti-utopisch. Er hängt einem sogenannten biologischen, also er nennt es nicht so, er nennt es realistischem Menschenbild an. Das ist dieses Menschenbild, das aus den Erkenntnissen der Ethologie, also Verhaltensforschung, der Sozialbiologie irgendwie gespeist wird, wonach der Mensch primär durch Triebe, also ich glaube, das können wir uns jetzt sparen, das genauer zu referieren, Stichwort Lorenz, Eibel, Eibelsfeld, Otto König und Konsorten. Also der Mensch ist ein triebbestimmtes Wesen. Insofern ist Freiheit, Emanzipation irgendwie nur in einem begrenzten Rahmen möglich. Darüber hinaus geht sowas nicht, weil eben der Mensch ein Mensch ist, so wie es bei Jürgen Hatzenbücher heißt. Der damit natürlich verbunden und als letzter Punkt, und dann höre ich schon auf, vielleicht kann man da nur ganz kurz einen Satz noch zur Wissenschaft. Die Professoren konkret können wir dann in der Diskussion vielleicht besprechen. Der rechte Intellektuelle ist anti-intellektuell im strengen Sinn des Wortes. Beziehungsweise er ist anders intellektuell oder intuitiv intellektuell. Das war heute Nachmittag auch schon. Ich möchte dazu kein Zitat vorlesen, weil ich es liegen lassen habe, aber ich tue es eh schon überziehen. Vielleicht diese Anti-Intellektualität wurde auch bezeichnet, auch von Marcuse beschrieben in einem Aufsatz, ich glaube 1934, als Gegenintellektualität beziehungsweise als Versuch oder als Unterfangen, die Ratio, den Verstand, unter, Zitat Marcuse, unter die Heteronomie des Irrationalen zu stellen. Also es ist ganz wichtig, dieser rechte Intellektuelle im Sinne auch von Hatzenbichler lebt seine Einstellung. Also er behauptet von sich, Fähigkeiten zu haben, die dem aufgeklärten Intellektuellen im Sinne, also der bürgerlichen Aufklärung, also dem rationalistisch agierten Intellektuellen abgehen. Also das heißt an einer Stelle, wir, also die kritischen Intellektuellen, hätten den Bezug zur Erde verloren, jedes Gefühl für das Bei-sich-Sein des Menschen, also es geht dann schon wirklich auch ins Metaphysische hinüber, aber es ist so mehr Lebensgefühl, es ist mehr Einstellung wie Intellektualität in dem Sinne, es ist mehr Habitus wie und mehr Haltung wie Denken. Am Schluss noch vielleicht nach vorher noch eine Bezeichnung, also ein Charakteristikum dieses Intellektuellen. Er betreibt einen Aufsatz von Thomas Mann, auf den übrigens die Bezeichnung konservative Revolution zurückgeht, diese Vorläuferbewegung. Er betreibt politische Betrachtung von Unpolitischen. Also ist auch ganz wichtig, das hängt da damit zusammen, mit dieser scheinbaren Abgehobenheit dieser Rechtsintellektuellen. Sie sprechen immer irgendwo vor, deuten was an, provozieren, wie Sie das selbst nennen, ziehen sich sofort wieder zurück und sagen, ja, also ich bin unpolitisch und ich will ja nur aufzeigen, ich will nur provozieren und, und. Also sie verachten die Politik, die Parteipolitik, das sind diese Niederungen, das Parlamentarismus, da geht es um Parteiendemokratie, um Liberalismus, das ist nichts. Für sie zählt das Ganze, der Blick auf das Ganze, die Einheit. Und aus dieser Fähigkeit zu diesem Blick, aus dieser Fähigkeit zu der Einfühlung in dieses Ganze, leiten sie ihre, und das bin ich jetzt am Schluss, ihre wohl wichtigste, den wichtigsten Teil ihrer Selbstwahrnehmung an, nämlich den der Elite. Sie sehen sich selbst mit Julius Evola als geistige Rasse und ja, lassen das den anderen auch bei jeder Gelegenheit merken. Ich möchte jetzt zum Abschluss ein Zitat vorlesen von Herrn Benoit, da heißt, die aristokratische Moral lässt sich durch ein feststehendes Kriterium definieren. Die Fähigkeit, gegen seine eigenen Interessen zu handeln, das ist das, was wir vorher gehabt haben, also dieser Intellektuelle handelt gegen seine Interessen, also er hat nicht nur keine, er handelt sogar gegen seine eigenen. Weiter Benoit, dies ist genau das Gegenteil von der liberalen Theorie, nach der der Mensch im Wesentlichen als wirtschaftlich handelnd dargestellt wird und immer seinen größtmöglichen Vorteil verfolgt. Es handelt sich aber auch nicht darum, eine negative Askese zu verfallen, noch in eine naive Weltfremdheit. Die normale Gesellschaft besteht nicht nur aus Helden, also die, Punkt. Doch sollten ihr dessen ungeachtet trotzdem die Helden als Vorbilder dienen und nicht die anderen. Also das ist dieser heroische Realismus in Anknüpfung an Ernst Jünger, diese Schicksalsergebenheit Amor Fati. Und zum Abschluss wieder Benoit, die Freiheit zu handeln geht immer Hand in Hand mit einer Freiheit dem Ziel dieser Handlungen gegenüber. Also denk mal, ich glaube, das ist der zentrale Satz, der auch dann zur Wissenschaft überleitet. Also die Handlungen, die Freiheit zu handeln, sind völlig unabhängig gegenüber der Verantwortung. Also was ich eigentlich tue, ja, wir sind wieder bei Nietzsche und mittendrin in diesen Vorläuferformen des Faschismus, des historischen Faschismus. Ja, und vielleicht hier weiter diskutieren.
Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für diese drei kurzen Diskussionsbeiträge, viele Thesen, aber doch diszipliniert in der Zeit. Wir haben jetzt eine Stunde etwa, würde ich sagen, Zeit zur Diskussion. Und ich darf vielleicht noch einmal ganz kurz nur einige Stichworte erwähnen oder hervorheben. Die drei Referate haben teilweise natürlich sehr starke Überschneidungen gezeigt, aber doch andere Akzente gesetzt, die wichtig sind für unsere Diskussion. Im Vortrag von Gehler der Schwerpunkt der Darstellung der Organisation Wirkungs- und Ideengeschichte, der Studentenverbände und insbesondere die Analyse der Ideologiebildung seit dem 19. Jahrhundert. Im zweiten Referat von Herrn Heiter eine doch sehr präzise Analyse-Darstellung des Verhältnisses zwischen Burschenschaften und Rechtsextremismus oder rechtsextremes Milieu, auch mit historischen Bezügen, aber nicht ausschließlich. Und schließlich im dritten Referat von Herrn Schiedl ein sehr interessanter Ansatz für mich, nämlich auch im Zusammenhang mit der Definition der neuen Rechten, nämlich der Gesichtspunkt, neue Rechte auch zu begreifen und zu verstehen als Lebensgefühl aus der Situation natürlich der neuen Rechten heraus, finde ich also besonders interessant. Und dann die zwei wichtigen Tendenzen oder Bestrebungen, die man natürlich auch in enger Verbindung mit politischer Strategie sehen kann, nämlich einerseits die Enthitlerung des Faschismus und zweitens der Versuch einer Entliberalisierung oder auch Radikalisierung des Konservativismus, der älteren Ursprungs ist als die neue Rechte und der Rechtsextremismus, der zurückgeht natürlich in die Zeit, in die Zwischenkriegszeit. Wir sollten in der Diskussion, würde ich meinen, trotz der vielen Gesichtspunkte, die in den drei Referaten aufgezeigt wurden, wir sollten uns nicht verlieren, sondern wir sollten das eigentliche Thema im Auge behalten, nämlich Rechtsextremismus und Universitäten. Das wäre mein Vorschlag. Und ich würde sagen, dass wir alle drei Referate diskutieren, also nicht zu einzelnen Referaten in Blöcken, sondern Sie können jetzt Fragen stellen zu allen drei Referaten. Wir machen mal eine erste Runde, dann die Beantwortung durch die Referenten und dann eine zweite Diskussionsrunde. Wir werden schauen, wie wir das in einer Stunde schaffen. Ich bitte um Wortmeldung.